Hallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Machina und ja, mit mir heute hier ist der Felix.
Hallo.
Und wir wollen eine, ja, Spielerinnerungsepisode machen. Das heißt, wir reden wieder über Spiele, die uns persönlich im Gedächtnis geblieben sind. Da haben wir schon eins, zwei von gemacht und das Ganze ist natürlich sehr, sehr subjektiv, soll auch nicht die absolute Wahrheit darstellen, sondern wir wollen einfach so ein bisschen ja über die Sachen reden, die wir da früher gespielt haben. Ich hatte schon Angst, dass uns jetzt irgendwann die guten Spiele ausgehen, weil ich glaube, wir haben natürlich so in den ersteren Episoden dann ja die Sachen genommen, die uns wirklich sehr, sehr am Herzen lagen. Würdest du denn sagen, wir haben noch ein bisschen was vor uns, was wir da vorstellen können?
Wir haben definitiv noch einiges an Spielen und ja, die Bibliothek auf dem PC, die ist durchaus noch größer, die hat also auch noch Potenzial. Da findet sich sicherlich was.
Ja, und unser erstes Spiel heute soll Free Space sein, beziehungsweise Free Space 1 und 2. Hast du da eine grobe Erinnerung dran? Wie würdest du Free Space beschreiben?
Free Space ist eine Weltraumsimulation für mich mit ja, Kampfaspekten. Den ersten Teil, den habe ich, glaube ich, gespielt. Da bin ich mir aber nicht mehr so sicher, weil das wirklich lange, lange her ist. Und ich weiß, dass ich den zweiten auf jeden Fall gespielt habe. Und ich glaube, die eine Erweiterung bzw. das eine Add-on noch. Es geht ja grob um die galaktische menschliche Allianz. Da haben sich die Menschen in dem Sinne oder die Menschheit an sich zusammengeschlossen und man bekämpft dann eine Alienrasse, die Vasudana oder Shivana waren. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher.
Beides.
Die Menschheit ist mit dem ein quasi im Krieg und dann kommt, das weiß ich noch vom Intro her, ein Überlebender und der ist angeschossen, sucht Hilfe und meldet sich dann bei dieser Raumstation. Die nimmt das Ganze natürlich nicht ernst, wie das so klassisch der Fall ist. Ach, sie werden verfolgt. Ja, okay, wir schicken Hilfe. Nein, ich brauche keine Hilfe. Schickt das Geschwader, alles, was ihr habt zum Angriff. Ja, aber es ist doch gar nichts auf dem Radar. Und plötzlich tauchen da so verschiedene Alienschiffe mit dem Sprungportal oder was das war, auf. Also quasi teleportieren sich dorthin. Und das hat einen schon mitgerissen in dem Sinne. Die Grafik war ja zu dem Zeitpunkt, also wirklich zu dem Zeitpunkt war die gut. Heute ist das natürlich was anderes mit unseren technischen Möglichkeiten. Das hat sich natürlich alles entwickelt. Aber auch synchronisiert war das Ganze recht gut, wie ich fand. Genau, und dann hat man das eben gespielt und man befand sich ja in diesem Krieg zwischen Menschheit und Alienrasse. Die dritten Aliens oder die zweite Alienrasse, je nachdem, taucht dann auf. Und die Story in den 30, 40 Missionen, was das war, handelt dann darum, wie man dann gewissermaßen ein Bündnis zwischen der Menschheit bzw. den Terranern und dieser ersten Alienrasse schließt, damit man die dritte Alienrasse besiegen kann, weil die war technologisch höher entwickelt und dementsprechend hatte die wenig Verluste und das ist dann natürlich für beide in dem Sinne dieser klassische Plot. Der Feind meines Feindes ist mein Freund, man schließt sich zusammen und besiegt dann den großen Gegner an sich.
Ja, und in dem Spiel, also weil du schon meintest, das sind ja dann die Shivana, die dann kommen. Und ich finde, sie haben auch so eine Art, ja, Lovecraft-Vibes, weil halt alles so ein bisschen mysteriös und unverständlich ist. Und man auch eigentlich so die erste Zeit, wenn ein shivanisches Schiff kam, man eigentlich ja sich sicher sein kann, dass da nichts zu machen ist. Also man verliert mehr oder weniger. Also was mich dann so an dem Spiel fasziniert hat, es ist halt nicht nur irgendwie so ein ja, Space-Shooter, sondern es ist halt, also die Story ist einfach wirklich großartig düster, im zweiten Teil dann teilweise auch sehr nihilistisch. Und es geht halt nicht darum irgendwie, ah ja, die Helden retten alles Story, sondern man ist halt nur ein Pilot in diesem Krieg und die Schlachten haben irgendwie echte Konsequenzen. Und also Die Story, die hat mich wirklich reingezogen. Das Spiel an sich so von der Mechanik her, von der Space-Shooter-Mechanik her, das war natürlich auch sehr schön. Aber die Story war wirklich das, wo ich gesagt habe, wow, das hat mich extrem reingezogen. Und weil du jetzt meintest, man weiß ja nicht, ob das jetzt so gut gealtert ist, so ein bisschen, weil das ja entsprechend doch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, ist es ja so, es gibt ja da sehr viel Community-Kram. Es gibt zum Beispiel so eine Babylon 5 Total Conversation, also die dann im Babylon 5-Universum spielt. Und diese Engine von dem Spiel, die ist ja auch glaube, mittlerweile Open Source und wurde auch entsprechend verbessert. Natürlich kommt sie dann nicht an so aktuelle Spiele ran, aber sie ist zumindest nicht in der Zeit stehen geblieben. Also auch da gibt es durchaus so Sachen, die da noch, ja, positiv hervorstechen. Würdest du sagen, dass das bei dir auch diese Story war, wo du gesagt hast, das ist das, was mich reingezogen hat, oder war dir das egal und du einfach, ach, wir machen hier den Shooter-Kram?
Die Story an sich war es, die mich wirklich in dieses Spiel mit reingezogen hat, weil ich das sehr faszinierend fand. Allgemein ist es so, dass mich diese Weltraumsimulationen an sich schon interessieren. Da fallen mir die ganzen X-Teile und Ähnliches ein, aber auch einfach diese Faszination zwischen, wie du es angesprochen hast, diese Mysteriösen, also diese Beweggründe herauszufinden. Weil man kann ja dieses Denken nicht voraussetzen. Also wir haben ja unser eigenes Denken geprägt durch die Umwelt und Ähnliches, unsere eigenen Strukturen. Und dann kommt da eine Alienrasse vorbei, die ganz andere Werte hat, ganz andere Denkweisen, ganz andere Wahrnehmung in dem Sinne. Und das versteht man nicht. Und da ist genau dieser Punkt geweckt, so, ja, aber was steckt dahinter? Also wieso greifen die jetzt überhaupt an? Wollen die unsere Ressourcen? Haben die einfach gerade Lust? Ist das eine Art Zeitvertreib? Was ist dir da noch in Erinnerung geblieben? So was diese Rassen bzw. Lebensweisen angeht. Weißt du, ob da noch Dinge dazu in der Story gesagt worden sind?
Na, ich weiß, im ersten Teil halt, da waren dann ja immer so Dinge, die dann so eine Stimme hat dann was gesagt. Es ging dann immer um die Shivana. Und irgendwann, oder haben sie dann festgestellt, was ihre Schwäche ist, und das fand ich storytechnisch sehr mysteriös und sehr, sehr toll. Also ja, das war schon, also so diese Intro-Sequenz, an die ich mal das Spiel selber kann ich mich fast gar nicht erinnern, an die Videos noch schon, ne, wenn dann irgendwie die Lucifer da irgendwie kommt und alles eigentlich verloren ist. Ja, das war schon was wert, ne? Und ich hatte ja auch schon gesagt, dass das ja mittlerweile Open Source ist und das Spiel auch durch Mods dann halt wirklich sehr, sehr lebt. Es gibt zum Beispiel auch für Wing Commander so Sachen, aber es gibt zum Beispiel auch eine inoffizielle Fortsetzung, ich glaube, die heißt Blue Planet. Und das Spiel lebt halt durch diese Mods und den offenen Source Code halt noch wesentlich weiter. Man muss natürlich auch sagen, also die Schlachten sind auch heute noch wirklich episch und diese taktische Tiefe, die man im Spiel hat, die ist gegeben und natürlich Atmosphäre und Story. Aber wenn man sich die Steuerung heutzutage anguckt, die ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig mittlerweile. Die Oberfläche sieht halt ein bisschen altgebacken aus. Es ist halt nicht dieses moderne, ja, Open-World-Feeling und man sollte es halt auch nicht irgendwie für ein Casual-Game halten, sondern das ist halt was, wo man sich da vielleicht jetzt auch heutzutage vielleicht noch ein bisschen mehr als damals noch so ein bisschen reinknien muss, weil halt nicht alles so super toll bequem ist.
Ja. Ich weiß noch, dass die Bewaffnung relativ vielfältig war und die Überlegenheit, du hast es ja gerade gesagt hier, dass dir die Lucifer in dem Sinne im Gedächtnis geblieben ist. Das war ja dieses riesige, ja, Kampfschiff oder diese riesige Kampfstation, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, die ganze Planeten auslöschen konnte. Und wir hatten ja zu Beginn, also in diesem Spiel, keine Chance, weil die Aliens, also die Shivana in dem Sinne, technologisch weiterentwickelt waren und dementsprechend hatten die so einen eigenen Schild. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz, ob das Energieschild war oder ob das anders geregelt worden ist, aber
ich glaube, es waren Energieschilde.
In dem Punkt war es dann so, dass man eben keine Chance hatte und die Lucifer war dann dementsprechend dieses Endgegnerschiff. Die Kommandozentrale war das, die man dann im Grunde besiegen musste.
Und würdest du es heute noch mal jemandem empfehlen zu spielen, wenn er es noch nicht gespielt hat? Also lohnt sich das aus deiner Sicht oder ist das eher so nur für die Leute, die es damals gespielt haben, die können es sich heute noch mal angucken?
Ich glaube, Menschen, die jetzt weniger Erfahrung damit haben, denen kann man das durchaus nahelegen. Wenn man jetzt bereits die letzte Zeit wirklich durchgängig gespielt hat und die Jahre quasi mitbekommen hat, wie sich die Spiele entwickeln, dann ist das natürlich ein anderer Blickwinkel in dem Sinne. Da weiß ich nicht, ob das dann noch gut gealtert ist in dem Falle. Grundsätzlich würde ich es auf jeden Fall einmal sagen, dass man das ausprobieren sollte. Man kann es ja immer noch in dem Falle abbrechen oder wieder beiseite legen, wenn es einem keinen Spaß macht. Aber von der Story her, glaube ich, als auch von den Missionen, das macht heute noch Spaß, denke ich.
Ja, das ist auch meine Meinung, also dass man das Spiel wirklich ja gut spielen kann, auch heutzutage und auch auf modernen Systemen halt noch zum Laufen kriegt. Ich glaube, das ist ja auch eine der wichtigeren Sachen, weil das ja öfters mal nicht der Fall ist. Und man dann Free Space 1 und 2, also auch die Story, wie gesagt. Und wenn man dann noch weiterspielen möchte, gibt es halt noch ein paar Mods. Würde ich schon sagen, ist empfehlenswert, kann man machen. Ja, unser nächstes Spiel auf der Liste ist Portal. Und da fassen wir auch mal Portal 1 und 2 zusammen. Und das ist ja so eine Art Rätselbox, wo man halt durch bestimmte Räume kommen muss und dann halt eine Portalgun hat, mit der man halt ein Portal bauen kann und dann kommt man auf der anderen Seite wieder raus. Und dazu gibt es natürlich auch noch eine Story rund um GLaDOS. Wenn ich das jetzt so beschreibe, fehlt dir da noch was zur Beschreibung von Portal?
Die ganze Hintergrundgeschichte der Firma unter anderem, die dahinter steckt. Also die GLaDOS in dem Sinne ist ja die KI gewissermaßen, die das Ganze steuert. Und man beginnt da oder schlüpft in die Rolle von einer Frau, die so Sprungstelzen an den Beinen hat und bekommt, wie du gesagt hast, zu Beginn dann diese Portal-Kanone, die sich farblich voneinander, die Portale unterscheiden sich farblich voneinander. Man muss dann so ein bisschen umdenken bzw. umexperimentieren, um durch diesen Parcours, an dem man gesteckt wird, durchzukommen. Und man findet dann so kleine Hinweise im Spiel, wie das Ganze war. Und das Ganze wird ja auch mit den Aufzeichnungen bzw. mit der Synchronisation ganz gut dargestellt. Wenn man so Tagebücher findet und ähnliches oder diese Aufzeichnung der Tagebücher. Den Humor muss man auf jeden Fall ansprechen. Also das ist ein Punkt, der, finde ich persönlich, extrem heraussticht, wie GLaDOS ja das Testsubjekt, also den Spieler in dem Sinne, behandelt. Und eventuell den Kuchen. Den sollte man vielleicht auch erwähnen.
Der Kuchen ist eine Lüge. ich glaube, da sollte man auch nicht weiter darauf eingehen, was den Kuchen angeht. Das wird man dann im Spiel rausfinden. Ich grundsätzlich fand die Idee von Portal immer ziemlich toll. Ich habe, glaube ich, nur Portal 2 gespielt, habe auch ein paar Level gespielt. Und was natürlich auch schön ist, es hat halt einen Koop-Modus. Das heißt, man kann es zu zweit spielen. Ne?
Mhm.
Ich muss aber auch sagen, ich bin nicht weiter als ein paar Level gekommen. Weil mir war dann richtig übel. Also mir war wirklich, es ist ja kein VR-Spiel, also ich glaube, es gibt eine VR-Variante, aber ich habe die ganz klassische Variante gespielt damals und es ist einem halt richtig, richtig, also mir ist richtig übel geworden. Ich weiß nicht, war das bei dir vielleicht auch so oder habe ich da einfach nur das blöd erwischt?
Ich kam damit ganz gut zurecht. Es hat sich ab und zu mal gedreht, wo man dann gemerkt hat, so okay, so ein kleiner Stupser in Richtung Übelkeit oder Schwindelgefühl in dem Sinne, aber grundsätzlich von der Art und Weise her habe ich beide Teile durchgespielt und das auch ganz gut überstanden. In VR hingegen stelle ich mir das schwierig vor.
Ja, das war leider dann, wo ich gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr, aber was man da auch schon gemerkt hat, so diese KI, diese GLaDOS, dass die halt so schön, keine Ahnung, sarkastisch und manipulativ mit dir umgeht, das macht natürlich Spaß. Und man muss ja sagen, es ist ja so ein Puzzler, also es geht darum, Rätsel zu lösen. Und ich würde auch sagen, zu dem, was ich mir bei Portal 1 mal angeguckt habe, sind die Rätsel halt in Portal 2 wesentlich komplexer geworden. Und was auch interessant ist, ich erwähnte ja so diesen Koop-Modus und der Singleplayer-Modus und der Koop-Modus, das sind dann wirklich zwei unterschiedliche Kampagnen mit eigenen Rätseln. Und was ich auch schön fand, so wenn man so reinsteigt, dass halt so die Mechaniken einem subtil immer beigebracht werden. Es gibt dann halt immer so ein bisschen neuere Mechaniken, die man dann so im Laufe der Zeit erlernt, aber nicht so, dass man so denkt mit dem Hammer, sondern so, ach, jetzt kann ich ja das und das machen. Und ich glaube, was GLaDOS auch so ausmacht, ist so, dass es so ein bisschen witzig ist, aber du trotzdem so die Dystopie, die da irgendwie mitschwingt, dass du die halt mitspürst. Und es gibt auch, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, es gibt keine Cutscenes. Das ist irgendwie alles, wird das so erzählt über das Spiel selbst, oder?
Ja, der Punkt ist ja dann, dass man, wenn man einen Parcours geschafft hat, in einen Fahrstuhl steigt und gewissermaßen zum nächsten Parcours gefahren wird. Das Ganze beginnt dann wieder von vorne. Ich finde es auch interessant, die Unterschiedlichkeit zwischen den Räumen. Die Testkammern sind ja meistens so steril, sauber. Alles ist geordnet, mehr oder minder. Und man kann ja dann an gewissen Punkten des Spiels so durch die Wand hindurch in dem Sinne und entdeckt so kleinere Unterschlüpfe, würde ich es bezeichnen, wo dann so Kocher stehen und teilweise irgendwas an die Wand geschrieben worden ist, wie sie beobachtet dich und ähnliches. Den Kontrast finde ich auch ganz schön, der trägt irgendwie zu dieser Atmosphäre dazu bei und Man merkt auch während des Spielverlaufs, wie GLaDOS sich, ich weiß nicht, verändert oder die Persönlichkeit wechselt, je nachdem. Weil zu Beginn ist das immer so, ja, du schaffst das schon. Und am Ende heißt es ja dann, ja, sarkastisch, zynisch, je nachdem. Man wird in diese Brennkammer gefahren und dann mit der Aussage, ja, alles ist gut, die Porterkanone als auch die Sprungstützen in dem Sinne sind für diese hohen Temperaturen ausgelegt. Und man denkt, ja, super, dass die dafür ausgelegt sind, aber als Mensch bin ich nicht dafür ausgelegt. Die gesamte Testkammer-Reihe wird ja auch immer gefährlicher. Also zu Beginn ist das, springe von da nach da, nimm den Kubus, pack ihn da auf den Knopf und die Tür geht auf und am Ende weicht dem Säurebecken aus, weicht der Selbstschussanlage aus und ähnliches. Es wird immer irrer in dem Sinne.
Ja, das ist dann auch so ein bisschen was, was GLaDOS ja auch auszeichnet. Und ich finde halt, die Geschichte, die da erzählt wird, ist halt auch ja eigentlich sehr, sehr schön. So bestimmte Sachen, die man dann da so erlebt. Und ich finde auch, dass viel über die Umgebung halt erzählt wird, ne? Wenn du dann irgendwie sagst, da standen dann irgendwelche Graffitis an der Wand, die halt sagen, der Kuchen ist eine Lüge, weil das halt dann zum Beispiel aufs Ende von Portal 1 ja auch anspielt. Das fände ich eigentlich alles sehr, sehr schön. Man kann, glaube ich, sagen, wenn man so Puzzlespiele mag und eine schöne Story dazu haben möchte, ist Portal auch wieder, ja, ein sehr schönes Spiel. Und da ist dann wieder so ein bisschen der Rückgriff auch auf Free Space, dass halt auch die Geschichte wirklich einen großen, großen Teil des Erlebnisses ausmacht.
Mhm. Ich glaube, Portal wäre langweilig gewesen, wenn man nur sagt, nimm den Kubus, pack ihn dahin, spring da durch, versuch den und den Ort zu erreichen. Da würde einfach der Großteil der Spielatmosphäre fehlen in dem Sinne. Das wäre dann einfach eine andere Art von Spiel. Im zweiten Teil haben sie ja dann einen weiteren Protagonisten mit aufgenommen. Dieses kleine kugelförmige Ding namens Wheatley. Man wird wieder wach in einem Zimmer, macht kurz seine Sporteinheiten, schläft wieder ein und wird dann plötzlich durch einen Alarm und ähnliches geweckt. Und währenddessen kommt da an einer Schiene entlang Wheatley mit rein. Wie gesagt, dieses kugelförmige Ding mit einem Auge und auch so roboterhaft, hat einen ganz interessanten Charakter und versucht, dich gewissermaßen zu Beginn zu retten. Man merkt da auch direkt wieder den Humor. Gehen da links, warte kurz und ähnliches. Vom Prinzip her ist es dann ähnlich. Man läuft so durch verschiedene Räume und versucht die wieder mit der Portal-Kanone zu lösen in dem Sinne. Interessant bei dem Spiel fand ich, dass sie dann einen Zwei-Spieler-Modus eingebaut haben. Also man hat wieder diese Singleplayer-Kampagne, mit der man gewissermaßen die Story aus dem ersten Teil weiterspielt und dann wird der Zwei-Spieler-Modus in dem Sinne am Ende der Story des zweiten Teils auch erklärt. Also in dem Fall spielt man dann mit zwei netten Robotern. Ich weiß gerade deren Namen nicht mehr. Der eine war so ein bisschen länglicher, der andere so ein bisschen runder. Und das bringt natürlich auch so ein bisschen neue Rätselmechaniken irgendwie mit ein, dass man teilweise warten muss auf den anderen oder der andere drückt einen Knopf. Man hat 5 Sekunden Zeit. Wenn man nicht schnell genug reagiert, dann geht das Portal bzw. die Tür wieder zu. Das kann mitunter frustrierend sein, je nach Kommunikation zwischeneinander. Auf der anderen Seite ist es aber auch genau das, was das so ein bisschen ausmacht.
Ich glaube, das kann dann auch sehr witzig sein, wenn du halt mit jemandem spielst und sagst, jetzt schnell, 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 oh nein. Also, dass man da so ein bisschen auch eine witzige Interaktion hat und sich dann halt gemeinsam ärgert oder es halt lustig findet, wenn bestimmte Sachen irgendwie komisch laufen.
Mhm, genau. Und ich glaube, sie haben noch die Gele mit eingeführt oder diesen Schleim, nenne ich es mal. Der hat dann die Eigenschaften verändert. Das eine war ein Gel, auf das man gehüpft ist, das dann wie so ein Ping-Pong-Ball war von den Eigenschaften her. Also man konnte dadurch höher springen. Man hatte ein weiteres Gel. Dadurch wurde man beschleunigt. Und ich glaube, das Letzte war, dass man, wenn man das irgendwo hin platziert hat, dass man dann an dieser Fläche ein Portal erstellen konnte. Weil in dem Fall ist es ja so, dass die Portale immer nur an gewissen Flächen bzw. Wänden erstellt werden konnten. Man konnte das nicht überall hinpacken. Und das Ganze konnte man dann auch mit dem Kubus kombinieren. Also diese Gele flossen ja durch die Pipelines. Und wenn man dann einen Würfel hatte, den unter dieses Gel getaucht hat, dann nahm der die jeweiligen Eigenschaften an. Das, finde ich, hat das ganze Spiel dann auf eine neue Ebene gehoben. Also man hatte dann nicht dieses selbe Spielprinzip aus dem ersten Teil, nur ein bisschen von den Rätseln her verändert, sondern man hat wirklich neue Mechaniken mit reingebracht. Und das hat es, wie gesagt, etwas abwechslungsreicher gemacht. Manchmal kann das nach hinten losgehen, aber in dem Fall, finde ich, hat das ganz gut gepasst. Sie haben sich quasi den ersten Teil von der Atmosphäre her sehr gut bewahrt.
Ja, und jetzt hatten wir ja zwei sehr, sehr storylastige Spiele. Aber ich glaube, auch im nächsten Spiel haben wir definitiv Atmosphäre. Nämlich, wir würden gerne über SimCity und den ersten Teil davon reden. Wobei es ja, ich sag mal, technisch betrachtet da nicht den einen ersten Teil mehr oder weniger gibt. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Aber was Interessante ist halt, ja, SimCity ist halt, muss man, glaube ich, eigentlich nicht erklären, ist eine Städtebausimulation. Und man kann halt seine Stadt bauen. Muss dann halt Häuser bauen, Straßen bauen, muss die Probleme lösen, die dadurch entstehen. Verkehr, Kriminalität, Feuer und Katastrophen gibt es auch. Ja, das wäre so meine Grunddefinition von SimCity. Vermisst du da noch irgendwas?
Pixelige Grafik und eine Art von Musik, würde ich sagen. So wie das große Monster und die Katastrophen.
Ja, okay, diese Art Musik, wie du es so schön genannt hast, bin ich voll bei dir. Das gibt's natürlich auch. Und man hat ja SimCity dann praktisch später rückwirkend SimCity Classic, glaube ich, genannt. Und es gab's halt für MS-DOS das Spiel, wenn ich mich richtig erinnere. Also das ist die Version, die ich, glaube ich, auch zuerst gespielt hatte. Das ist ja von Will Wright entwickelt und von Maxis damals gepublished worden. Und ja, das Besondere ist halt, es geht halt nicht ums Gewinnen, sondern man soll halt irgendwie die Systeme, die da in diesem Spiel wirken, ne, ja irgendwie verstehen und damit rumexperimentieren. Und man kann dann halt als Bürgermeister so Zonen bauen, also Wohnzonen, Industriezonen, Gewerbezonen, dann entsprechende Infrastruktur wie Stromleitungen und Straßen. Und ist zum Beispiel dann von den Wohnzonen halt nicht so gern gesehen wird, wenn ich den ein Kohlekraftwerk direkt daneben baue. Und habe dann auch so ja Steuern und damit auch ein Budget, mit dem ich arbeiten kann. Und muss damit halt dann seine Stadt bauen. Und ich glaube, die ursprünglichen Versionen waren ja für ein Amiga und Mac und die späteren Versionen dann für DOS und Windows. Und ich habe diese DOS-Version gespielt, da kann ich mich noch dran erinnern, habe ich dann irgendwie das so lange laufen lassen, weil ich unbedingt wollte, dass die Jahreszahl halt in die Zukunft, also aus dem damaligen Spielzeit, halt geht. Ja, SimCity ja auch so die komplette Grundlage für diese ganze Sim-Reihe ist und auch weitere Aufbauspiele wie mittlerweile City Skyline, was es nicht alles gab. Also das ist sozusagen ein Ding. Und die Publisher, das hatte ich auch mal gelesen, dass die praktisch dann sagen, ja, wo ist denn das Spielziel? Also dass so dieser Gedanke von Sandbox Games, das war halt gar nicht so, ja, Usus, man braucht halt irgendwie ein Spielziel, man muss halt irgendwas durchspielen können. Und das ist ja bei SimCity nicht so gewesen. Welche Teile von SimCity hattest du denn gespielt? Hattest du da auch auf DOS und Windows gespielt oder bist du da eher mit dem Super Nintendo-Teil groß geworden? Ich weiß, den SNES-Teil, da haben wir beide ja auch im SNES-Cast mal ganz intensiv drüber geredet. Das können wir auch nochmal verlinken. Genau, welche Versionen waren das denn bei dir?
Von der gesamten Spielreihe her ist das eine sehr gute Frage. Ich habe auf jeden Fall diesen klassischen Teil gespielt. Ich habe SimCity 2000 und 3000 gespielt, SimCity 4, Societies habe ich gespielt, glaube die kleine Version mit Build-It. Also im Grunde fast alles. Ja, diese Städtebausimulationen, die haben irgendwie was Entspanntes. Und ich finde es leider, dass sich das so ein bisschen mit der Zeit verlaufen hat. Also die ursprünglichen Teile haben mir irgendwie mehr Spaß gemacht als die letzten Teile von SimCity. Du hast es ja erwähnt, es gibt auch City Skylines und ähnliches. Aber irgendwie kommt das nicht mehr ganz ran. Ich weiß nicht, ob das wirklich am Spiel liegt oder einfach an der subjektiven Art und Weise, wie man das Ganze erlebt hat zu dem Zeitpunkt. Grundsätzlich hat man ja verschiedene Arten, das auf den klassischen Teil bezogen, jetzt wiederum die Stadt zusammenzubauen. Es gibt grundlegend diese drei Bereiche, Gewerbe, Wohngebiet und Industrieviertel. Und dann hat man natürlich die ganze Infrastruktur, also Straßen und Schienen beziehungsweise Strom, sowie auch dann die öffentlichen Institutionen wie Feuerwehr, Polizei und Flughafen beziehungsweise Hafen an sich, also Transport und Handel, geht das ein bisschen ineinander über. Im klassischen Teil habe ich, soweit mir bewusst ist, nie so richtig den Verkehr verstanden, nach welchen Regeln das Ganze spielt. Ich weiß, dass wir das dann teilweise über die Nacht angelassen haben, um Geld einzusammeln, dass man dann am nächsten Morgen fröhlich seine Stadt weiter ausbauen konnte. Manchmal, je nach Einstellung der Schwierigkeit und Ähnliches, ist es dann allerdings passiert, dass man am Morgen plötzlich da saß und diese typischen verbrannten Kacheln hatte. Dann ist irgendwo ein Feuer ausgebrochen oder eine Katastrophe ist eingetreten und Ähnliches.
Oh, da gab es doch unseren Klassiker. Was habe ich immer gesagt? Lass es ausbrennen, ne? Was nie so gut funktioniert hat.
Er löst sich von alleine, ja, ja.
Ja, aber was du auch so gesagt hast, man kann das halt wirklich stundenlang spielen, aber man wartet halt auch oft, weil halt das Geld gibt's halt auch nur jährlich. Und wenn man keins mehr hat, ist dann halt schwierig, noch Sachen zu machen. Aber ich würde schon sagen, ja, heutzutage würde man das vielleicht irgendwie Cozy Game nennen, also sehr entspanntes Spiel. Und mein Lieblingsteil ist wirklich der erste Teil, weil den, ich fand, SimCity 2000 war natürlich schön, aber es war mir irgendwie zu komplex und die Grafik, dieses Isometrische, das war mir dann einfach, hat mir nicht so viel Spaß gemacht. Dieses von oben drauf, das war wirklich das SimCity, was ich sehr toll fand. Und das gibt's ja auch mittlerweile als Open-Source-Variante, Micropolis nennt sich das. Da gibt's mittlerweile auch JavaScript-Umsetzungen für einen Browser, wo man dann spielen kann, wenn man da das Spielgefühl von damals noch so ein bisschen haben möchte. Aber ich würde auch prinzipiell sagen, die beste SimCity 1-Umsetzung aus meiner Sicht ist wirklich die für den Super Nintendo, weil die wirklich rund und aus einem Stück ist und wirklich einfach mit dem Berater und alles, also das macht wirklich Spaß, das zu spielen. Das ist wirklich die wirklich aus meiner Sicht beste Umsetzung dafür. Und was du auch noch meintest, dieses SimCity Build It, das war ja, glaube ich, auch so ein mit In-App-Käufen verseuchtes SimCity, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das finde ich ja dann auch immer schlimm. Da gibt es aber unter iOS zumindest mit Pocket City beziehungsweise Pocket City 2 ein Stadtsimulator, der aus meiner Sicht sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Wobei die Städte aus meiner Sicht auch ein bisschen zu klein dann waren. Also sie waren schon relativ groß, aber ja, so dieses Mega-City-Gefühl kommt dann nicht irgendwie noch nicht so auf. Das hat aber sehr viel Spaß, war sehr kurzweilig dann und hat für mich diesen SimCity 1-Charme nochmal rübergebracht.
Ja, das mit dem Cozy Game, das kann ich nachvollziehen. Es hat wirklich was sehr Entspannendes, teils Meditatives, wenn man da so seine Stadt baut und guckt. Es hat sich auf die Grundmechaniken bezogen. Das Ganze wurde dann mit der Zeit komplexer, also man hat immer mehr Simulationsaspekte einfließen lassen. Vom Grundprinzip finde ich das auch gut. Aber irgendwie der Charme dadurch ein bisschen, wie gesagt, verloren gegangen aus meiner persönlichen Perspektive.
Also ja, grundsätzlich können wir, glaube ich, beide sagen, dass das empfehlenswert für uns ist, ne? Dass halt, ja, manchmal auch so das Problem ist, wenn man halt so Konzepte, die man so öfters mal aufgewärmt hat, dann nochmal serviert bekommt, dass sie dann nicht mehr so viel Spaß machen wie damals, als sie halt auch neu waren. Und ich muss auch sagen, also, dass halt die neueren SimCity-Spiele, wo du auch schon meinst, die machten keinen Spaß, ja, weil die einfach dann teilweise, wenn man zum Beispiel sich Stardew Valley anguckt, ich glaube, da sind sich alle irgendwie einig, das ist das Beste, ist der beste Harvest Moon-Teil, der jemals rausgekommen ist, ne? Weil niemand irgendwie mehr diese neuen Harvest Moon-Teile gefühlt spielt, zumindest niemand so aus meinem Umfeld, sondern alle dann irgendwie Stardew Valley spielen und da dann halt ihren Spaß finden. Und ich glaube, bei SimCity ist es halt ähnlich, zum Beispiel City Skylines, das ist der erste Teil, dass der halt auch mehr die SimCity-Leute von damals angesprochen hat, während die neueren Teile halt ja kläglich bei den Leuten einfach nicht mehr angekommen sind. Unser nächstes Spiel auf der Liste ist der Shooter Superhot. Und Superhot ist erstmal so von der Optik her ein ziemlich stylischer Shooter. Aber es gibt halt eine Sache, die diesen Shooter wirklich auszeichnet, die ihn wirklich besonders macht, nämlich die Zeit bei Superhot bewegt sich nur dann fort, wenn man sich selbst bewegt. Also Zeit läuft nur dann, wenn man sich selbst bewegt, beziehungsweise wenn man sich, glaube ich, gar nicht bewegt, läuft sie extremst langsam. Und das heißt, es geht bei diesem Shooter in erster Linie nicht um Reflexe, sondern halt um Strategie und Planung. Ne? Ich muss mir überlegen, wenn ich mich jetzt dahin bewege, läuft die Zeit weiter. Da kommen vielleicht gerade ein paar Kugeln auf mich zu. Also man sieht auch die Kugeln durch die Luft fliegen und kann dann halt irgendwie den Kugeln ausweichen, kann Waffen in der Luft abfangen oder die Gegner irgendwie mit perfekt getimten Aktionen ausschalten. So ein bisschen wie die Matrix gefühlt. Dieser, ich sagte ja schon, das Ganze so ein bisschen stylischer. Also man hat halt so einen sehr minimalistischen Look. Weiße Umgebung, rote Gegner, schwarze Waffen. Und ich glaube, es gab auch eine VR-Variante, die dann noch viel immersiver war, aber zu der kann ich nicht so viel sagen. Aber grundsätzlich finde ich erstmal, dass Superhot ein wirklich sehr, sehr erfrischendes Konzept hat. Ich weiß nicht, wie ging es dir, als du das erste Mal gespielt hast? Hast du da noch irgendwie Erinnerung dran, wie so deine Eindrücke waren, wie du das fandest?
Ja, der Stil hat mich ein bisschen irritiert, weil man ist da, wie gesagt, in dieser weißen Welt mit diesen roten Feinden. Es ist alles sehr gut unterscheidbar. Die Waffen sind schwarz. Und für einen Shooter ist es irritierend, weil ich persönlich die immer irgendwie mit Schnelligkeit und Präzision in dem Sinne verbunden habe. Sobald man einmal nicht aufgepasst hat, wird man irgendwie erschossen und das Spiel ist für einen vorbei. Hier sieht man die Kugeln auf einen zufliegen. Also man muss wirklich überlegen, wohin bewege ich mich jetzt? Und man hat irgendwie diesen Druck in dem Sinne auch, aber der ist eher ja unterschwellig, würde ich sagen, weil die Zeit bewegt sich ja weiter, nur in langsamer Art und Weise. Das heißt, wenn man sich umsieht und ähnliches, die Kugeln fliegen Zentimeter für Zentimeter auf einen zu. Aber sobald man sich bewegt, ist das natürlich eine völlig andere Geschwindigkeitsebene in dem Sinne. Die Level an sich sind auch recht kurz gehalten. Das hat auch Spaß gemacht. Man probiert das, zumindest ging es mir so, 2-3 Mal aus. Es gab ein oder zwei Stellen auf, wo ich überlegt habe, wie genau kann ich das jetzt lösen? Weil dann ein Gegner von hinten kam, den man nicht gesehen hat oder ähnliches und sich erstmal gewundert hat, huch, das Spiel ist vorbei, wie kann das denn jetzt zustande? Man kann dann immer unterschiedliche Wege eingehen und das Spiel ist ja auch relativ schnell durchgespielt.
Genau, man muss auch sagen, die Story, die ist ja sehr, sehr meta. Also es gibt eine Story, aber sie ist dann am Ende, sie regt auch zum Nachdenken an, aber sie ist trotzdem, ja, wirklich meta. Das kann man, glaube ich, nicht anders sagen. Was mir so noch sehr gefallen hat, man bewegt sich ja sehr langsam oder man die Zeit bewegt sich nur, wenn man sich halt selber bewegt. Und aber am Ende, wenn man das Level geschafft hat, sieht man halt nochmal die ganze Kette, die man da gemacht hat an Aktionen in der sozusagen in der Echtzeit. Das fand ich vom Prinzip her sehr, sehr schön. Hast du den zweiten Teil gespielt?
Mir war bis gerade nicht bewusst, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Nein.
Genau, den gibt's ja. Das ist Superhot Mind Control Delete. Ist jetzt nicht so eine, also ich würde sagen, es ist jetzt nicht so direkt ein Teil, der einfach so, wir machen das jetzt nochmal, sondern da gibt's keine lineare Story, sondern mehr so eine Art, ja, Rook-like. Das heißt, man hat so, ja, Ketten von Levels, die man schaffen muss. Und wenn man stirbt, fängt man halt wieder von vorne an. Und die Levels sind teilweise zufällig generiert. Also das Ganze ist ein bisschen zwar länger, aber auch ja repetitiver irgendwie. Man hat aber auch dann so Fähigkeiten, dass man zum Beispiel mehr Leben hat. Also so Hacks, die man dann vor dem Start irgendwie aktivieren kann. Und es ist fühlt sich dann, glaube ich, vom Gesamtgefühl her nicht mehr so puzzelig an, sondern ja irgendwie nach deutlich mehr nach Action, würde ich sagen. Und die Story, die ist auch wieder sehr meta abstrakt. Es gibt halt einige, die dann sagen, sie haben das simple Konzept vom ersten Teil so ein bisschen verwässert. Zumindest das, was ich bisher da gespielt habe, muss ich sagen, es macht durchaus Spaß. Es ist halt immer noch super hot. Und ja, es gibt halt so ein paar andere Sachen, aber ich würde das jetzt gar nicht so negativ sehen, dass es da Erweiterungen gibt, die halt so ein bisschen anderen Pep noch ins Spiel bringen. Das passiert nämlich auf alle Fälle. Ja, und das ist dann dieser zweite Teil. Der ist, glaube ich, von 2020, wenn mich nicht alles täuscht. Hat mir bisher auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil, wie du schon sagtest, dass der erste Teil, der war doch relativ kurz und Superhot 2 oder Superhot Mind Control Delete ist dann halt, also hat dann einfach mehr Spielzeit. Wie würdest du das sehen, Felix, nachdem du den ersten Teil gespielt hattest und bis eben ja nicht wusstest, dass es einen zweiten gibt? Ist dann so deine Sache eher so, oh toll, ich will das jetzt unbedingt spielen? Oder ist es eher so, der erste Teil war gut, aber ich muss von diesem Konzept nicht noch unbedingt mehr haben?
Das kann ich so pauschal gar nicht beantworten. Das kommt drauf an. Auf der einen Seite, der erste Teil war gut. Also ich persönlich fand ihn gut, so ist er richtig. Und dementsprechend möchte ich natürlich gerne einen zweiten Teil. Da mir der erste Teil gefallen hat, wäre es natürlich schön, wenn man das dann fortsetzen kann. Ich kenne es bei Spielen allerdings leider auch, dass die Fortsetzung nicht mehr ans Original herankommt oder irgendwie das Ganze in den Sand setzt und in eine völlig andere Richtung geht. Es ist dann auch ein bisschen abhängig, wie teuer das Spiel ist. Wenn das jetzt nur 1 oder 2 Euro sind, ist die Hürde, das zu holen und auszuprobieren, natürlich geringer. Wenn es jetzt 30, 40 Euro sind, dann würde ich eher davon absehen und eventuell mal auf einen Sale oder so warten. Grundsätzlich bin ich an einem zweiten Teil interessiert.
Ja, ich glaube, das ist dann, weil du so meint, es ist auch mal so ein Ding, wie Fortsetzungen gemacht werden. Ne? Zum Beispiel bei Factorio wäre irgendwie ein Factorio 2 irgendwie komisch gewesen. Da fand ich die Variante über das DLC eigentlich ziemlich cool. Aber bei anderen Spielen, wie zum Beispiel Subnautica, wo es halt auch sehr, sehr, wirklich sehr, sehr viel von der Story auch lebt, da sind natürlich so Fortsetzungen einfacher. Und jetzt haben wir ja doch irgendwie festgestellt, dass die Story bei Superhot eher so, naja, ist. Also man hat dann eher so praktisch mehr von der gleichen Mechanik. Aber ja, sie haben halt ein bisschen was geändert. Dadurch kommt es dann vielleicht auch ein bisschen, dass es da durchaus auch der zweite Teil einen Mehrspielerwert hat, ja. Ja, und damit sind wir dann mit unseren heutigen Spielerinnerungen soweit durch, haben wieder über ein paar Spiele geredet, die uns da im Gedächtnis geblieben sind. Und ich weiß nicht, wie geht's dir? Also manchmal, wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, als wir zum Beispiel jetzt über Free Space geredet haben, hatte ich jetzt so auf meiner To-Do-Liste im Kopf, oh Gott, ich muss Free Space mal wieder installieren und spielen. Geht dir das dann auch so, wenn wir von bestimmten Spielen reden? Oder ist es dann eher so, ja, war schön, aber muss ich jetzt nicht nochmal angucken?
Ja, das hängt ein wenig vom Spiel ab. Bei diesen 3D-Spielen ist das öfter mal so, dass die, wie gesagt, schlecht gealtert sind. Da sehe ich dann meistens davon ab, weil ich mir die gute Erfahrung in dem Sinne aus der Vergangenheit bewahren möchte. Wenn das hingegen so Spiele sind, die Pixel-Art-mäßig sind, das ist ja gewissermaßen zeitlos. Da kann man das dann mal wieder neu installieren und durchspielen. Je nach Spiel ist es natürlich auch mitunter der Fall, dass das eine DLC oder Add-on in dem Sinne mit dazugekommen ist oder dass das Ganze aus dem Early Access und so weiter raus ist, dass sich das neu durchspielen wirklich lohnt. Free Space würde ich jetzt erstmal auf die Liste packen. Dabei belasse ich es. SimCity, so der erste Teil, ja, der könnte durchaus mal wieder installiert werden. Zum Teil gibt es ja dann auch Varianten, die diese schönen ganzen Komfort-Features, die es heutzutage gibt, Schnellspeichern und ähnliches, als überarbeitete Version anbieten. Das hat natürlich auch so seinen Reiz dann, der das Spiel unterstützt.
Ja, ich glaube, da bin ich ganz bei dir und damit verabschieden wir uns und sehen uns dann in der nächsten Episode von Deus Ex Machina und bis dahin, tschüssi!
Ciao!
Eine Produktion von Tone H. T1H.net